Die meisten Probleme würden verschwinden, wenn Menschen wieder mehr miteinander anstatt übereinander reden würden. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wirklich Echt. Und ich denke, dieser Spruch passt heute ganz besonders zu unserer Thematik der Kommunikation in Partnerschaften. Ich freue mich, dass ich hierfür einen äußerst interessanten Gesprächspartner gefunden habe. Es ist der Armin Haupt, mein heutiger Gast im Podcast. Armin ist ein Coach, der sich insbesondere mit den Themen Beziehungen, Kommunikation, Missbrauch und vielen anderen mehr als nur auskennt. Er ist wirklich firm darin. Ich bin so froh, dass es das Internet gibt, denn es hat es wieder mal ermöglicht, dass wir uns begegnet sind, und ich freue mich sehr auf unsere heutige Reise in die Irrungen und Wirrungen und hoffentlich auch die eine oder andere Lösungsmöglichkeit von partnerschaftlicher Kommunikation. Viel Freude! 22,69 Millionen Singles gibt es angeblich 2021 in Deutschland. 5 Millionen davon sind überzeugte Singles und davon sogar mehr Frauen als Männer. Ich habe mir sogar die Mühe gemacht, das zu vergleichen mit den 50er Jahren. Und ich habe jetzt da keine Zahlen, ich habe es eigentlich gar nicht so mit Zahlen, ne? Aber da ist es so gewesen, dass die Anzahl viel, viel geringer war als heute. Also es gab eine kontinuierliche Steigerung. So, warum dieses lange Intro? Weil wir sprechen heute nicht über Single-Dasein, sondern wir sprechen darüber, wie Kommunikation zwischen Paaren gelingen kann. Erst einmal ein herzliches Hallo an dich, lieber Armin. Ich habe heute den Armin Haupt dabei und du darfst dich ganz gerne selber mal vorstellen. Wer bist du denn, Armin?
Wer bin ich? Das große Geheimnis. Also erstmal einen schönen guten Tag, Sani. Schön, dass ich in deinem Podcast sein darf, ja, und dass du mich eingeladen hast. Was bin ich? Ich bin Coach und coache vor allen Dingen Paare, die Schwierigkeiten haben mit der Kommunikation. Und diese Kommunikationsschwierigkeiten ziehen sich sowohl über die Art und Weise, wie sie miteinander sprechen und auch, wie sie im einen oder anderen Fall ihre sprachlose Sexualität miteinander machen. Hinzu kommen auch Probleme mit Kindern in der Schule, am Ausbildungsplatz, im Beruf. Und all das wirkt sich auf Paare aus. Und die kommen zu mir und bekommen von mir entsprechende Unterstützung und gehen dann nach einer gewissen Zeit wieder frisch und fröhlich in ihre neu erweckte oder neu belebte Beziehung.
Okay, ja, jetzt muss man aber erst einmal ein Paar werden. Ich hatte ja jetzt gerade gesagt vorhin von den Singles. Es gibt Wissenschaftler, die behaupten, in Zypern hat es irgendwie stattgefunden, die behaupten, warum es so viele Singles gibt, liegt daran, dass die Leute nicht mehr flirten können. Wie siehst du das denn?
Das ist so eine pauschale Aussage, weißt du.
Flirten gehört ja auch kommunizieren können, ne?
Also, wenn die Menschheit nicht noch weiter nur vergeistigt wird und so wenig Emotionalität in ihr Leben reinbringt, dann verlernen sie wirklich das Flirten. Meine Beobachtung ist eher, dass die jungen Menschen, Jugendlichen und die Leute so bis Ende 20, Anfang 30 das ziemlich gut können. Und zwar nicht, dass sie das irgendwie großartig lernen müssen. Die schauen sich das ab, die lesen ein bisschen was und die probieren es einfach. Ja, und jeder von uns weiß, dass Kennenlernen auch ein Lernprozess ist. Also wir können das ja nicht von Anfang an. Das lernen wir als junge Menschen, als Menschen das ganze Leben lang, wie lerne ich jemanden kennen. Und insofern kann ich diese Aussage nicht so unterstützen, dass das irgendwie, dass die Leute das nicht mehr können. Das ist ja gerade das Spannendste mit, ja. Also es ist eigentlich so, als wenn wir jetzt ein Geschenk bekommen. Wir wissen, wir bekommen ein Geschenk und das ist verpackt. Und dann kommt das Geschenk an. Und dann sind wir doch immer, ich kenne die meisten, sind aufgeregt und wollen das dann auspacken und können es gar nicht mehr erwarten. Ja? Mhm. So. Das heißt, wir flirten eigentlich mit dem Geschenk, was da vor uns liegt. Mhm. Genauso ist es, wenn zwei Menschen sich kennenlernen. Das ist auch der eine und der andere bekommt ein Geschenk und das möchte er unbedingt öffnen. Das ist nichts anderes.
Ja, ich fand es auch sehr überraschend, als ich das gelesen habe. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja einfach diese hohen Single-Zahlen. Und ich glaube auch eher, dass das daran liegt, dass sich halt sehr viele Paare wieder trennen und dementsprechend auch die Single-Anzahl so hoch ist. Ja, dass es einfach viele geschieht. Die Scheidungen gehen ja auch, ich weiß nicht, in der Großstadt jede zweite, dritte Ehe wird geschieden. Und da bin ich natürlich voll deiner Meinung. Das liegt an mangelnder Kommunikationsfähigkeit sehr, sehr oft, oder das ist ein ganz wichtiger Part. Bevor ich dich jetzt gerne fragen würde, wie man denn gut kommunizieren kann, damit unsere Zuhörer da auch ein bisschen was davon haben heute, hätte ich dich gerne gefragt, wie bist du denn dazu gekommen zu deiner Tätigkeit? Also, und das ist auch gerade, also du machst ja verschiedenes Sachen als Coach, aber ich glaube schon ein Schwerpunkt, hast du mir gesagt, ist eben Paare zu begleiten. Hat es da irgendein Erlebnis, einen bestimmten Anlass gegeben, dass du gesagt hast, genau diese spitze Positionierung, wie es so schön heißt, möchte ich gerne erfüllen?
Naja, wie so vieles im Leben, was wir Menschen dann irgendwann beruflich machen, hängt es auch mit Erlebnissen des eigenen Lebens zusammen. Ja. Ich habe die eine oder andere Partnerschaft gehabt, in die eine oder andere Beziehung, die genau darunter nämlich gelitten hat. Ja, das ist schon viele, viele Jahre her. Und ich habe mich immer gefragt, verdammt nochmal, warum geht das schief? Ja? Wo ist der Wurm da drin? Ja. Und dann fängt man an, bei sich zu suchen und schaut und guckt und was hat man falsch gemacht oder was hätte man anders machen können. Und dann habe ich irgendwann kapiert, nee, nee, da schau mal jetzt euch beide an. Ja, also nicht nur dich, sondern auch deine Partner. Also was ist da überhaupt bei beiden schiefgelaufen? Und dann bin ich irgendwann immer mehr darauf gekommen, wenn etwas nicht lief, dass das die mangelnde Kommunikation war. Also das ganz konkrete Zuhören, was meint der andere auch, und das ganz konkrete Sagen dessen, was man möchte. Ja. Und das war eine Sache, wo ich das im eigenen Leben beobachtet habe und dann mich ganz bewusst dazu entschlossen habe, das zu ändern. Und so ist das eigentlich ins Rollen gekommen. Das ist ein Prozess über viele Jahre gewesen. Und ich habe dann in meinem Beruf auch erlebt, dass Menschen generell Schwierigkeiten in der Kommunikation hatten und haben, ob es am Arbeitsplatz ist, ob es im privaten Umfeld ist, ob es im Vereinsleben, im Sport ist, wo auch immer. Es entstehen immer so viele Missverständnisse. Und diese Missverständnisse sind der Kern eigentlich in vielen Beziehungen, warum es da kracht. Einfach falsch verstanden, falsch gedeutet. Und wir reden ja nicht nur als Menschen miteinander. Wir haben ja auch eine Mimik und eine Gestik. Und dieser Mix aus diesen ganzen Bestandteilen, dazu der emotionale Cocktail, kann dann im blöden Fall das große Missverständnis ergeben. Und das können wir nur durch Sprache lösen. Und das habe ich in meinem Leben bemerkt. Dann habe ich es auch immer wieder im Bekannten- und Freundeskreis beobachtet, dass eigentlich Partnerschaften, wo ich dachte, wow, die sind klasse, die passen gut zusammen, mit einem Mal auseinanderbrachen in Momenten, wo man gar nicht als Außenstehender damit rechnet. Und hinterher kam dann raus, dass beide Paare oder beide Partner sich dann immer darüber beschwert haben, ja, mit dem kann man ja nicht reden. Der macht ja immer zu. Oder die ist ja immer so zickig. Die ist ja immer so aufbrausend. Die will ja immer nur das durchsetzen, was sie will. Ja, also Fokussierung auf den anderen, ja, Negierung des anderen und das Ganze mit Verweigerung der Sprache und mit Verweigerung des Interesses wirklich für den anderen. Und das merken die meisten dann eben erst hinterher. Und als Außenstehender kriegt man das mit. Wie äußert sich jemand über seine verflossene Partnerschaft? Und das hat mir dann immer mehr im Laufe der Jahre auch zu denken gegeben. Also ich habe dann gelernt, wenn ich eine Beziehung nicht mehr hatte, dass ich dann mir gesagt habe, okay, jetzt mach mal den ersten Schritt und fang mal nicht an, darüber schlecht zu reden, weil es ist ja einfach, ne? Die hat Schuld. Die hat alles falsch gemacht. Und was es da alles so im Männergehirn gibt. Und das habe ich dann irgendwann eingestellt. Ja, und ich habe dann auch gemerkt, im Gegenzug haben das dann aber auch meine Partnerin eingestellt nach dem Ende einer Beziehung, weil dann kommt diese Spiegelgeschichte ins Spiel. Wir spiegeln uns der Menschen. Und das war schon mal der Anfang einer Veränderung in meinem Leben. Und so ist das eigentlich im Laufe vieler Jahre immer wieder passiert und immer gelaufen. Und ja, und ich beobachte ähnlich wie du, dass es eine steigende Anzahl von Single-Haushalten gibt. Somit muss es ja auch unheimlich mehr Singles geben. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass diese Welt sich dahingehend verändert hat, dass wir übers Internet erheblich mehr Zugriff auf Möglichkeiten haben, die überhaupt eine Partnerschaft zulassen. Mhm. Und die Partnerschaftsplattformen im Internet haben uns quasi zu Konsumenten erzogen. Also die meisten Menschen konsumieren über Partnerschaftsbörsen Frauen oder Männer, die sie kennenlernen. Und das ist so wie sich eine Packung Pralinen reinstopfen und dann ziehen die sich eben halt über ein paar Wochen Partnerinnen oder Partner rein, weil einfach das Internet auch die Botschaft vermittelt, Leute, also du hast jetzt den oder diejenigen, aber da gibt es noch jemand Besseres, da gibt es noch jemand Schöneres, da gibt es noch jemand Intelligenteres oder was es alles ist. Also die Leute werden, wenn sie jemanden haben, noch wieder getoppt. Ja. Mhm. Und da wird immer mehr Interesse erweckt. Das ist so, als ob ein Mensch ein Produkt geworden ist, zum Verkauf angeboten wird und konsumiert wird. Und diese ganzen Partnerschaftsplattformen leben ja davon, dass sie Menschen zueinander bringen, aber die haben nicht das Interesse daran, dass sie zusammenbleiben, weil dann würden sie ja weniger verdienen. Ja. Es geht immer darum, ihr Interesse zu wecken. Mhm. Also das ist mir aufgefallen und ich glaube, das ist auch ein Grund mit dafür, warum wir in den letzten 5 bis 10 Jahren steigende Single-Haushalte erleben. Auch ein Grund dafür, warum Partnerschaften, die sicherlich zweifelsohne über diese Plattform sich finden können, dann aber nach kurzer Zeit wieder zerbrechen. Ja, es gibt immer wieder gute Ausnahmen dafür, dass Partnerschaften zusammenkommen und bestehen bleiben. Aber ich beobachte, dass eine Vielzahl von Partnerschaften, die übers Internet geschlossen werden, einfach zerbrechen. Weil die Hoffnung da ist, es gibt noch jemand anderes, noch jemand anderes.
Ja, da sprichst du sehr, sehr spannende Punkte hast du jetzt da angesprochen. Also das eine zum Beispiel diese Objektifizierung der Menschen, das nehme ich auch sehr wahr. Das ist natürlich ein mittlerweile sehr gesellschaftliches Problem. Das würde ich jetzt gar nicht so sehr auf Partnerschaft beschränken. Wir werden einfach dazu erzogen, Konsumenten zu sein und so ist es halt mit dem Internet auch. Und ich finde es teilweise so würdelos, was da abgeht. Ich meine, es ist für viele natürlich auch eine Chance. Ja, das ist wunderbar einerseits, aber man muss sich halt immer dessen bewusst sein, dass es da eben Personen gibt, die ja halt mal auf der Suche sind nach einer schnellen Nummer, sage ich jetzt mal, oder wo du halt schnell ausgetauscht wirst.
Ja, die Schwierigkeit dabei ist nur, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die dann 18 oder älter sind oder auch manchmal gar nicht volljährig sind, die sich auf diese Plattform dann auch rumtummeln. Ja, es gibt ja immer wieder Eltern, die erlauben, ja, du bist jetzt 16, kriegst die Unterschrift dafür, kannst dich da anmelden. Ja. Mhm. Ich beobachte auch, dass genau dieser Punkt, dass diese sehr jungen Menschen dort sehr zahlreich sich bereits tummeln, dass dort der Boden gelegt wird für eine Persönlichkeitsstruktur in diesen jungen Menschen, die nicht hilfreich ist, um wirklich solide, ehrliche, liebevolle und respektvolle und vor allen Dingen achtungsvolle Beziehungsmuster eins. Ja. Mhm. Dadurch, dass die Menschen schon sehr jung in dieses State reinkommen, wird dadurch auch die Grundlage gelegt, dass sie auch im späteren Leben ähnliche Verhaltensmuster zeigen werden. Ja. Wenn du mal siehst, wie sich Jugendliche an Gymnasien, an Gesamtschulen miteinander unterhalten über Frauen, über Freundinnen oder wie sich Frauen über Männer unterhalten. Das ist echt teilweise eine Katastrophe. Und das wird in den Medien immer so ein bisschen auf sozial schwache Gebiete bezogen. Ich sehe das anders. Ich beobachte das sehr wohl auch bei Jugendlichen und jungen Menschen, die aus sogenannten besseren sozialen Strukturen kommen. Also das ist ein weit verbreitetes Problem, dass Jugendliche schon direkt dahin gebracht werden. Im Sprachgebrauch und in der nicht Personifizierung, sondern quasi in der Konsumentenorientierung, Betrachtung einer Frau oder auch eines Mannes. Es ist ein ein Irrtum, dass nur junge Männer so sprechen über Frauen. Es gibt auch genügend Frauen, die über Männer genauso gut sprechen, genauso negativ sprechen. Ja. Und ich finde, da gilt es mehr auch drauf zu achten seitens der Eltern und auch, wenn die Lehrer das mitbekommen, seitens der Lehrer sowas zu unterbinden. Weil sonst lernen junge Menschen das Thema Respekt und Achtung nur bedingt.
Ja, das absolut. Das sehe ich genauso. Also natürlich sind da die Eltern in erster Linie in der Verantwortung, aber auch, ich finde immer, man muss, also ich habe bei meinen Kindern ganz genau geguckt, auf welche Schule schicke ich die, was herrscht da für eine Atmosphäre, für eine Philosophie, haben die, was haben die für ein Weltbild, ist es humanistisch oder ist es zack, zack, Hauptsache irgendwelche funktionierenden Wissenschaftler schnell produzieren oder sowas. Solche Schulen gibt es ja auch, wo man wie so eine Nummer behandelt wird und das wollte ich nie. Und also meine Kinder sind gerade da nebenan, die backen Plätzchen. Mein Sohn, der hat gerade gesagt, kannst du auch mal einen Podcast mit mir machen? Ich kann auch was über Kommunikation erzählen. Er ist 17 und ist gerade mit seiner Freundin und meine Tochter backen jetzt zu dritt Plätzchen, ich muss nichts machen. Also so geht es auch. Gell? Ich darf dann wahrscheinlich sauber machen. Also na, schauen wir mal. Ja, also das ist absolut wichtig. Das finde ich auch. Du hast aber vorher noch was anderes. Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf diese Kommunikation. Wenn man jetzt zum Beispiel, das kennt ja jeder bestimmt aus seiner Vergangenheit, also ich auch, dass ich dann über meinen Ex-Mann irgendwie schlecht geredet habe oder sowas. Und im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, ich bezeichne mich schon als, glaube ich, dass ich schon ein hochempathischer Mensch bin, aber in manchen Fällen war es für mich dann einfach schwierig, weil ich glaube, Empathie ist eine Grundvoraussetzung, dass man wirklich auch gut kommunizieren kann, weil wenn ich nicht versuche, den anderen zu verstehen, dann wird es schwierig, ne? Also ich muss ihn akzeptieren, okay, der andere ist anders als ich und ich muss versuchen, das nachzuvollziehen. Und ich muss natürlich auch wirklich hinhören und nicht schon beim zweiten Satz denken, was ich jetzt gleich antworten werde. Und da ist es mir sicherlich damals, wir haben viele Kommunikationskurse besucht, also meine Ehe ist trotzdem gescheitert. Ich würde jetzt mal sagen, ja, es lag bei uns nicht an der Kommunikation ausschließlich, sondern an einer fehlenden Bereitschaft. Ja, ist ja jetzt egal, wir reden ja über Kommunikation. Aber genau, also mein Ex-Mann konnte gut kommunizieren und ich glaube, ich kann es auch. Und er hat aber manchmal dann einfach versucht, sich trotzdem wieder rauszuziehen oder zu sagen, ja, wenn es jemand beobachtet, dann zeige ich, wie toll ich das kann. Aber zu Hause mache ich alles anders. Dann mache ich dich runter, dann mache ich dich klein und so weiter. Ja, egal. Also vielleicht habe ich es dann genauso gemacht. Da habe ich sicherlich auch meine blinden Flecken. Aber das war, ich glaube, noch tiefer unter der Kommunikation etwas, wo wir dann einfach nicht mehr Ja zueinander sagen konnten. Ich glaube, das muss man schon, weil sonst ist es schwierig.
Also so ein Prozess, wie du ihn gerade eben geschildert hast, ist ein Prozess, der sich über viele Jahre aufbaut, der nicht von heute auf morgen da ist. Und ich rate Menschen, wenn die sich gerade kennengelernt haben, wenn die diese rosaroten Wolken um sich herum schweben haben und die Herzchen gucken aus jedem Fenster sie an, ja. Dann rate ich Ihnen genau in diesem Moment, wenn wirklich alles zu 100% stimmig ist. Emotional sind Sie beide in diesem Verliebtseinshormon-Cocktail. Das Herz ist schneller, der Puls ist schneller. Die ganze körperliche Empfindung ist ganz anders aufgebaut. Und genau in diesen Momenten beginnt bereits die Kommunikation zwischen zwei Menschen. Und genau dann rate ich diesen Menschen, dass sie sich bitte beide hinsetzen sollen, sich irgendwie ein DIN A4-Bogen oder ein Notizbuch oder was nehmen sollen. Und dann zu Beginn dieser Beziehung über No-Gos sprechen dürfen. Ein No-Go ist für jeden etwas, was er nie wieder in einer Beziehung, egal ob es eine Beziehung ist, die jetzt frei ist oder eine Ehe ist oder eine ganz normale Beziehungsfreundschaft ist, Da dürfen diese beiden Menschen die Logos zu Papier bringen. Und sie müssen sich sehr genau überlegen, was sie in dieser neuen Beziehung wirklich nicht erleben wollen. Weil ein Stück witzigerweise ist, wenn zwei Menschen sich kennenlernen, dann können die über tausend Sachen reden, die sie mit dem anderen erleben wollen. Der ist ja nun da oder sie ist nun da. Aber was sie nicht erleben wollen, was sie never ever wieder haben wollen, können sie zu Beginn einer Partnerschaft selten hochholen oder kommunizieren. Und diese No-Gos, die Definition der No-Gos, ist meines Erachtens nach eine ganz wichtige Grundlage, damit im Laufe der Partnerschaft diese Dinge, die niemand jemals wieder erleben möchte, nicht auftreten. Denn wenn einer von beiden ein No-Go durchbricht, dann hat der andere die Möglichkeit, sich ohne Angaben von Gründen von dem sofort zu trennen. Das klingt jetzt ein bisschen hart und ein bisschen ausgesprochen unfair, weil ich rede über Kommunikation und kaum macht jemand was nicht richtig, wird er rausgeschmissen.
Ja,
ohne
genau.
Kommunikation. Ja? Das Ganze hat aber zum Hintergrund, dass sich beide Beteiligten zu Beginn ihrer Beziehung in Wertschätzung und Klarheit vor allen Dingen begegnen. Ja? Diese Klarheit dessen, was man bitteschön dem anderen gegenüber vermeiden darf, ist auch die Klarheit, in Respekt und mit Achtung mit diesem Gegenüber umzugehen. Wenn wir das nämlich nicht tun, was wahrscheinlich ein hoher Prozentsatz von Paaren nicht tut, sonst würden sie nicht zu den ganzen Paartherapeuten und Coaches und wer weiß wo hingehen müssen, dann, wenn sie das nicht tun, ist die Gefahr groß, dass es zu einem späteren Zeitpunkt genau zur Wiederholung dessen kommt, was man nicht mehr erleben wollte. Weil solange wir in der Verneinung von etwas stecken, sind wir darauf konzentriert. Wenn wir es aber zu Anfang einer Beziehung erstmal definieren und dem anderen klar und deutlich sagen, was man nicht möchte, dann ist es einmal gesagt, einmal aufgeschrieben und dann braucht es nicht wieder hochzukommen. Ja? Und am besten ist es, das sage ich dann auch, Leute, druckt das euch aus auf dem PC, ja, und hängt das ins Schlafzimmer, in die Küche, ans Brett oder wo auch immer hin, dass ihr ja jeden Tag mal drüber guckt. Das ist kein Kinderspiel, ist auch kein Kindergarten. Das ist einfach ein Instrument, mit dem zwei erwachsene Menschen von Anfang an bewusster miteinander umgehen. Und mir ist aufgefallen, Menschen, die das tun, gehen tatsächlich bewusster. Erstaunlicherweise kommen diese No-Gos bei denen dann ganz, ganz wenig nur hoch. Die unterdrücken nichts und verdrängen auch nichts, sondern die haben eine klare Entscheidung getroffen. Ich will das nicht mehr erleben. Und der andere hat auch klare Entscheidungen getroffen. Das heißt, gleich zu Beginn einer Beziehung begegnen sich zwei Menschen auf Augenhöhe. Und das ist der entscheidende Punkt. Und damit vermeidet man spätere Crash-Situationen. Es gibt natürlich tausend andere Dinge, warum Crash-Situationen auftreten können. Aber dieser zentrale Punkt von Anfang an, den lassen wir mal schön draußen vor. Und ich finde, das ist ein guter Weg, wenn zwei Menschen eine Beziehung beginnen, dass sie auch möglichst lange was davon haben und nicht nur die rosaroten Brillzeit haben und dann irgendwann sagen, ach, hätte ich doch mal gerne die Zeit von früher wieder, ja. Dann beginnt nämlich das Genörgel an dem anderen. Du bist so anders als früher.
Genau. Ja, also das ist jetzt mega spannend und auch für mich ein total neuer Punkt, weil ich kenne es so, dass man halt zu Beginn einer Partnerschaft möglichst über seine Visionen oder auch vor allen Dingen auch über seine Werte, sofern man sie benennen kann oder sie zumindest suchen sollte, dass man da drüber spricht und schaut, weil das ist zum Beispiel was, was wir auch nicht gemacht haben und wo ich dann so festgestellt habe, gerade als dann die Kinder auch da waren, okay, also die Werte sind irgendwie, die stimmen gar nicht überein, wie soll das gehen? Ja, wir haben auch gar nicht irgendwie so eine Vision zusammen. Das war zum Beispiel auch was. Also würdest du sagen, auch über sowas, über so eine positive Ausrichtung wird es auch gehen?
Ja, natürlich würde es gehen. Gerade zu Anfang sind ja die positiven Ausrichtungen auf etwas die entscheidenden Gesprächsinhalte. Ja, wir wollen ja den, den wir kennenlernen, den reißen wir ja, ohne es zu bemerken, richtig mit. Der gerät ja in unseren mentalen Sog hinein, in diesen emotionalen Fluss hinein. Und dann schwimmen zwei Menschen quasi in so einem emotionalen Fluss nebeneinander her, mal kauen sie, mal schwimmen sie, mal machen sie mit Delfinschwimmen und sind happy dabei. Ja. Also natürlich sind das dann, ist das der Fluss der Vision, der Fluss der Zukunftsträume, der Fluss der sexuellen Erlebnisse, der Fluss von ich fühle mich so geborgen gerade. Ja, ich bin jetzt endlich angekommen. Mhm. Aber irgendwann wird dieser Fluss schmaler, der verjüngt sich. Mhm. Dann passen vielleicht nicht mehr zwei Menschen nebeneinander durch, dann dürfen sie vielleicht hintereinander durchschwimmen. Und dann geht schon los, wer schwimmt zuerst, wer schwimmt hinten dran. Ja. Mhm. Und das kann man natürlich alles vermeiden. Mhm. Das ist kein Patentrezept, dass eine Beziehung auf ewig funktioniert, aber es ist zumindest eine Chance mit mehr als 50%, dass es gut läuft. Und gerade in der Kommunikation, wenn wir dann so nach vielleicht ein, zwei Jahren in ein ruhigeres Fahrwasser kommen, beginnt es ganz schleichend, dass Männlein und Weiblein sich in Nuancen zunächst mit weniger Respekt und Achtung behandeln und auch verbal miteinander umgehen. Das merken in der Regel Menschen, die sehr sensibel sind, in Emotionen sich sehr gut auskennen, die Emotionen auch bewusst wahrnehmen. Die merken das schneller als ein eher rationell orientierter Mensch, dass die Sprache sich verändert hat und damit auch das Gefühl für den anderen. Ja, man fühlt sich mehr angegriffen, man fühlt sich mehr eingeengt, man ist erstaunt, was der andere für Sätze, für Worte loslässt, auch für Handlung dadurch loslässt. Und in uns Menschen steckt es drin, dass wir einem Partner oder einer Partnerin dann erstmal vergeben. Ach, das hat er nicht so gemeint, ja. Das war ja nicht so schlimm gemeint und der hat bestimmt nur einen schlechten Tag. Aber komischerweise hat er immer öfter schlechte Tage, weil sie ihm das Feld überlässt, dass er schlechte Tage haben darf und sie weiter respekt- und achtungslos behandelt. Ja. Und das ist dann ein Boden, der sich auftut, der auch durch fehlende Abgrenzung sich offenbart. Also wenn Frauen und Männer Abgrenzung nicht beherrschen, sondern dieses, ach, es wird schon gut werden, Ding drauf haben, dann wird es nicht gut werden. Das Prinzip Hoffnung ist zwar ein schönes Prinzip, aber um die Hoffnung zu erfüllen, dürfen wir in die Tat kommen, ins Tun kommen. Ja, und abgrenzen ist ein Tun, nicht nur ein Gedankenvorgang, sondern ist eine Handlung. Mhm. Und das ist bei so manchen Partner oder bei mancher Partnerin nicht ausgeprägt. Wir alle kennen das Wort Abgrenzung. Aber dass es wirklich in die Handlung umgesetzt wird, ist nicht so zart. Mhm. Und wenn es dann getan wird, geschieht es meistens zu spät.
Ja.
Mhm. Weil dann der andere völlig überrascht ist von seiner ach so lieben Partnerin oder von seinem tollen Partner, der so Abgrenzungsdinger dann dem anderen vor den Kopf haut. Und der fällt aus einem Wolken, was gar nicht viel geschieht. Hinzu kommt noch, Sani, was ganz wichtig ist in Partnerschaften, auch gerade was Kommunikation betrifft, wie ticken wir eigentlich als Frau und als Mann? Mhm. Also es hat schon seinen Sinn, warum die Evolution Männlein und Weiblein in der Art der Menschen auf die Welt geschmissen hat. Ja, so. Wir haben auf der einen Seite einen mehr ausgeprägten emotionalen Part, der weibliche Teil, und wir haben auf der anderen Seite einen mehr rationell, visionär ausgeprägten Part, den männlichen Teil. So. Und wenn wir als Männer und Frauen nicht die Stärken dieser Weiblichkeit und der Männlichkeit akzeptieren, sondern sogar noch danach streben, dass bitteschön Frauen wie Männer sind und Männer wie Frauen, dann geht das gegen die Evolution, weil wir sind einfach biologische Wesen. Wir sind Frauen und Männer. Und alleine die Verteilung der Chromosomen sorgt schon dafür, wie wir fühlen, wie wir uns selbst empfinden, wie wir handeln, wie wir denken. Und das geht bis in die Partnerschaft. Mhm. Ja, und wenn ich also dann als Frau nicht meine Weiblichkeit leben darf oder als Mann nicht meine Männlichkeit leben darf in einer Beziehung, ja, dann muss man sich nicht wundern, dass Kommunikation in Beziehungen nicht funktioniert und die Beziehung auch irgendwann in die Brüche geht. Mhm. Wir können jetzt hochgeistig, hochpsychologisch, hochphilosophisch darüber sprechen. Aber wir dürfen nie vergessen, dass wir biologische Wesen sind. Und diese Biologie, die in uns drin ist, die in uns wohnt, die uns zu Männern und Frauen macht, die dürfen wir akzeptieren und ausleben und nicht etwa verbergen oder unterbuttern. Das ist auch ein Grund, warum Beziehungen ab und zu mal nicht gut funktionieren.
Mhm. Ja, ja.
Also das, bitte? Als es eben so ein rübsendes Geräusch im Hintergrund war, war das meine Hündin Paula. die gerade mal irgendwas dazu gesagt hat.
Ja, das ist eine Hündin. Das darf ich, genau. Sie hat es bestätigt. Ja, genau. Ja, ich habe ja kürzlich das Buch gelesen von Veit Lindau, beziehungsweise als Hörbuch angehört, egal. Genesis.
Genau. Ja, das ist fantastisch. Fantastisches.
Ja, super, gell? Ja. Ja. Mhm. Genau, jetzt machen wir ein bisschen Werbung.
Der Veit Lindau ist auch ein toller Sprecher.
Ja, absolut, ja, genau.
Und da wird es auch erklärt, mhm. Genau das.
Ja, das ist es, ja, genau.
So ja. Er spricht davon, der Rolle der Geschlechter.
Ja.
Er sagt ganz klar, Leute, wir haben zwei Geschlechter, macht euch das erstmal klar, ja. Mhm. Und akzeptiert das erstmal.
Ja.
Und er spricht ja auch aufgrund der evolutionären...
Oh! Der Ton ist aus.
Sinnvoll. Ja, kam eben ein Anruf rein, habe ich weggedrückt.
Ach so, okay. Er spricht ja. Ich muss den Satz nochmal machen, dann kann ich das dann rausschneiden. Er spricht ja auch.
Er spricht ja auch über die Rolle der Geschlechter, auch vor dem Hintergrund der evolutionären Entwicklung. Und ich denke, das sorgt auch für Klarheit. Ja. Mhm. Zum Beispiel ist es so, Männer dürfen akzeptieren in Beziehung, dass ihre Partnerin, egal wer das ist, auf jeden Fall den Part der Emotionen schon vom Grundsatz her wesentlich besser beherrscht, weil ihr emotionales Zentrum im Gehirn einfach größer und ausgeprägter ist.
Mhm.
Frauen dürfen akzeptieren, dass Männer ein verdammt gutes logisches Vorstellungsvermögen haben und auch visionäre Vorstellungen immer wieder äußern und immer wieder haben.
Mhm.
Und wenn beide diese Dinge akzeptieren und sogar noch sagen, erzähl mir mal mehr darüber, warum fühlst du das eigentlich so? Wie kommst du auf dieses Gefühl? Ich spüre das gar nicht in mir, ich kann das gar nicht bemerken. Ja? Mhm. Das ist eine wohlmeinende Kommunikation mit jemandem. Wenn sie sagt, du, das finde ich ja toll, also ich hätte um 1000 Ecken gedacht und du hast mit einem Satz schon alles da, ja?
Ja.
Wie geht das? Wie kommst du da so schnell drauf? Ja? Dann würden sich auch Unterschiede nicht mehr so krass abgrenzen, sondern sie würden eher einen verbindenden Charakter haben, wenn wir uns für den anderen interessieren und vor allen Dingen ihn auch wertschätzen. Ja? Mhm. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass in Beziehungen die Wertschätzung für die Partnerin und den Partner im Laufe der Zeit abnimmt, weil man vieles für selbstverständlich nimmt, was der andere für einen tut oder macht. Und es ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, dass wir in Beziehungsmustern uns jeden Tag aufs Neue in den anderen verlieben dürfen. Und das dürfen wir mit einer bewussten Entscheidung tun. Liebe ist ein Gefühl, was einen wellenförmigen Charakter hat. Das ist mal stärker, mal weniger stark und manchmal auch gar nicht da. Aber sie ist immer da, wenn wir uns bewusst dafür entscheiden.
Mhm.
Das ist irgendeine Droge, die wir nehmen, abgesehen von dem Hormoncocktail, ja. Aber für den können wir nichts. Wir können das auch nicht kaufen, die Liebe. Wir können die auch nicht uns bestellen irgendwo. Wir müssen dafür was tun. Mhm. Und gerade in unserem Partnerschaft müssen wir uns jeden Tag neu dafür entscheiden. Ja? Und wenn das beide tun, ist das schon ein ganz, ganz gewaltiger Punkt in der Wertschätzung. Also in der Wertschätzung für sich vor allen Dingen. Und damit auch für den anderen. Wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich das ja in einem positiven, energetischen Umfeld. Positive Frequenzen werden dadurch ausgelöst. Ja? Und das ist einfach eine Sache, die Beziehung gut tut.
Ja, absolut. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich jetzt, also der Gedanke allein, dass ich den Partner nicht für selbstverständlich halte, dass ich also eine Dankbarkeit entwickle, lässt mich ja gleich irgendwie so, aber so bin ich vielleicht gestrickt, wenn ich dann so dankbar bin für jemanden, dann will ich etwas für ihn tun. Ja, also dann will ich irgendetwas geben, sagen wir mal so, ob das ist ein schönes Essen kochen oder eine Überraschung irgendwie bereithalten, wo wir dann irgendwie gemeinsam in ein Konzert gehen oder also einfach, dass man, das finde ich total schön, dass man so das einfach lebendig hält und nicht selbstverständlich, weil das passiert auch in den Ehen, wo ich immer so beobachtet habe oder auch in meiner eigenen, dass man wirklich dass ich auch für selbstverständlich gehalten wurde, war alles, was ich da gemacht habe oder vielleicht auch umgekehrt, wer weiß. Ja, ja, das finde ich ganz, ganz schlimm und das ist einfach nicht so, weil jeder Mensch ist tatsächlich ein Geschenk. Und das nochmal, dass du das nochmal hier so deutlich gesagt hast, das ist wirklich, also lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, aufschreiben, ja, dankbar für den Partner sein und für...
Ja, dankbar vor allen Dingen, also dankbar für den Partner sein, aber auch dankbar dafür sein, dass ich überhaupt auf dieser Welt sein darf, dass ich in diesem Moment meines Lebens diesen Partner oder diese Partnerin an meiner Seite habe und dankbar dafür sein, dass ich die Fähigkeiten habe, überhaupt diese Partnerin oder diesen Partner für mich zu interessieren. Also, dass sich jemand weibliches oder männliches für mein Dasein interessiert und mit mir quasi sein Leben teilt. Das ist ja auch eine Dankbarkeit für sich selbst gegenüber.
Stimmt.
Es kann nicht sein, und das ist leider auch ein Grund für viele Trennungen, dass wir uns verlieben ineinander, wir beginnen eine Beziehung, eine Partnerschaft, und dann ist es so, dass wir, das wird ja sogar oft noch geäußert, oh, mein Schatz, mein Liebling, ich kann ohne dich gar nicht leben. Ohne dich bin ich ja quasi gar nicht mehr da.
Ja, aber das ist ja Co-Abhängigkeit, wenn man sowas sagt.
Das ist absolute Co-Abhängigkeit und vor allen Dingen, das wird ja sogar noch gefördert. Ja? Also wenn du mal dir Elternsprüche zu Beziehungen ihrer jungen, erwachsenen Kinder anschaut oder auch wenn sie älter geworden sind und sie kriegen mit, dass einer von beiden sagt, oh, du, das ist so toll, dass ich dich kenne, ich kann ohne dich gar nicht leben, dann gibt es ja eher noch Zustimmung von Seiten der Eltern, der Verwandtschaft oder der Freunde. Ach, das ist ja schön. Ist das nicht toll? Guck mal, die beiden Turteltäubchen. Dann kriege ich jedes Mal das Grausen, wenn ich sowas mitbekomme. Ich da denke, ja toll. Da bleibst du aber schön auf der Strecke, ja. Wenn ich eine Beziehung habe, unter dem Aspekt, ich kann ohne den anderen nicht sein, dann ist das eine Beziehung, die im emotionalen Mangel steckt. Und was im emotionalen Mangel steckt, hat zur Folge, dass es nur mit einer bewussten Entscheidung wieder in die emotionale Fülle kommen kann. Und leider ist es so, dass diese Geschichten dann eher noch verstärkt durchkommen und dann irgendwann auch diese Beziehung enden und die Menschen auseinandergehen. Und zwar deswegen, weil der oder diejenige, denen gesagt wird, ich kann ohne dich nicht mehr leben, der fasst sich irgendwann am Kopf und sagt, ich habe doch keine hilfsbedürftige Partnerin oder Partner an meiner Seite, das möchte ich gar nicht. Und der sowas ausspricht dauerhaft, der macht sich damit über lange Zeit hinweg immer kleiner und kleiner und kleiner und verliert sich selbst im anderen. Und das ist keine Partnerschaft, ja. Ich würde, also in meinem Sprachgebrauch ist das eher eine Trennungsschaft. Ja? Also eine, die trennt sich sowas. Ist, über kurz oder lang kommt sowas. Ja? Es sei denn, es gibt finanzielle Hintergründe, die zwei Menschen zusammenhalten oder Pflichten und keine Ahnung. Ja,
ja, genau, solche Verstrickungen.
Das kann nicht gut gehen. Und dann ist es noch so, wenn sich Ich komme nochmal auf das Thema zurück, wenn sich Menschen kennenlernen. Das schwirrt mir gerade noch so im Hinterkopf rum. Weil das immer der wichtigste Part ist, finde ich. Wenn so eine Beziehung beginnt, kannst du schon sehen, wie sie später läuft. Wenn zwei Menschen sich kennenlernen, dann dürfen sie auch wirklich darauf achten, benutzt der männliche Part eigentlich ab und zu mal Adjektive. Weil ein Adjektiv drückt fast immer ein Gefühl aus. Daran kann eine Frau sehen oder auch ein junges Mädchen, habe ich da einen Mann mir gegenüber, der so ein bisschen in seinen Gefühlen ist, der auch ein bisschen Gefühle reflektiert. Ja? Und er darf darauf achten, ob sie ihm auch mal etwas fragt, anstatt nur das von sich selbst erzählen drauf. Ja? Also auch da beginnt bereits der Part der Kommunikation. Und der wird oft unterschätzt. Vor allen Dingen dieser Punkt, und deswegen weise ich noch ein zweites Mal darauf hin, achtet drauf, ob euer männliches Gegenüber Adjektive benutzt in seiner Sprachweise. Das hinterlässt ganz große Eindrücke auf seine Fähigkeit, Emotionen überhaupt zu äußern. Und es gibt so viele Frauen, die sich in Beziehungen nicht gut fühlen, weil sie das Gefühl haben, sie können ihren Mann emotional nicht erreichen. Der macht ja dicht, heißt es dann so oft. Oder wenn wir diskutieren, steht er auf und geht einfach. Ja. Das hätte man wahrscheinlich schon verhindern können, wenn sie darauf geachtet hätte, wie spricht er? Welche Form von Sprache benutzt er? Und bei Männern ist es so, dass Männer auch darauf achten dürfen, ob sie das Modell, ich sag mal salopp gesagt, kleine Zicke an der Seite haben, die ewig nur kritisiert und macht und tut, oder ob sie eine Frau an der Seite haben, die ihn in seinem State lässt, ihn auch nicht verändern möchte, aber mit ihm darüber klar und offen spricht, was sie nicht gut findet. Das heißt ja nicht, dass sie ihn deswegen nicht gut finden. Das verwechseln Männer aber auch wiederum oft. Wenn sie zu ihm sagt, du, also ich würde gerne mal mit dir darüber sprechen. Also, weißt du, ich mache jetzt schon die ganze Woche Badezimmer sauber und Wohnstube und ich weiß nicht, was da alles ist, wenn du am Wochenende bist. Was hältst du davon, wenn du mal das Bad machen könntest? Ich würde mich riesig darüber freuen. Ja? So. Und wenn er dann sagt, nee, warum sollte ich? Ich habe am Wochenende, ich habe ganz so gearbeitet. Ich bin doch nicht blöd. Ich muss hier mich erholen am Wochenende, ja? Ja, dann weiß sie, woran sie ist. Ja. Es kommt immer darauf an, wie ich das jemand sage. Wenn man sich so schroff äußert auf diese ja freundliche Frage von ihr, die ich eben so formuliert habe, dann kann sie ganz klar sehen, in welchem Rahmen ihre Beziehung gerade abgeht. Ja.
Aber
Oder
glaubst du, kurzer Einwand, glaubst du, dass da so etwas helfen könnte, wie wenn sie jetzt sagen würde, also wenn ich so beobachte die ganze Woche, also quasi erst diese Beobachtung, ich arbeite und so weiter und ich arbeite auch und ich mache dann noch zusätzlich sauber und du kommst nach Hause und machst halt im Haushalt gar nichts oder so, dann merke ich, dass mich das total verärgert und dass ich wütend werde. Und also wenn sie dann quasi ihr Gefühl äußert, es gibt ja dieses Vier-Phasen-Modell da von dem Marshall Rosenberg, ja, und dann die Bitte äußert, also ich würde dich bitten, dass du mich da unterstützt. Und was war der vierte Punkt nochmal? Ja, siehst du, ich habe es nicht, auch nicht so ganz intus.
ja, da wäre der erste Fehler schon mal zu sagen, ich würde dich
Beobachtung?
darum bitten.
Ja,
Ja,
genau, ja.
dann ist sie nicht konkret. Wenn sie sagt, du, ich bitte dich darum, also in dem, was sie haben möchte, bitteschön in der Gegenwart bleiben und nicht in würde, hätte, könnte.
Ja,
So,
stimmt,
ja.
sind schon wieder
Das,
Weichmacher, gell?
nein, das checken, das ist für einen Mann nicht verständlich.
Ach, jetzt warte
Weil.
mal, ich hab's. Bedürfnis kommt noch rein. Also man muss erst, ich habe es mir noch mal aufgeschrieben extra, gell? Also erst kommt die Beobachtung. Ich beobachte, dass ich mehr tue, du machst nichts, so dass das macht in mir das und das Gefühl. Ich habe das Bedürfnis, aber da hakt's ja schon bei vielen, ja, dass sie, was du vorhin gesagt hast. Ich glaube, dass viele gar nicht so viel, also Zugang zu den Gefühlen haben sie vielleicht noch, aber sie wissen gar nicht, was sie wirklich brauchen. Ja, weil das ist ja dann
Ja.
auch wichtig. Was brauche ich? Und dann kann ich erst eine Bitte äußern.
Ja, das ist ja richtig. Das ist genau das richtig, was du sagst, ja. Aber das ist wieder Eigenreflexion. Also inwieweit reflektiert sich ein Mensch in seiner Beziehung selbst?
Genau.
Oder ist er nur auf den anderen konzentriert? Also zu
Ja.
100%, zu 80% auf seinen Partner oder seine Partnerin konzentriert. Dann kann er nicht reflektieren und kann auch gar nicht lernen, wie das geht. Und das führt dann zu Missverständnissen und im schlimmsten Falle zu Streit und Türen knallen oder ich weiß nicht, was alles noch passiert. Und diese Form, wie ich dem anderen einen Wunsch nahebringe, wie ich ihm etwas sage, bedarf einer Klarheit, einer freundlichen Klarheit. Also dieses Beispiel eben, du könntest du vielleicht bitte schön mal nachher den Müll runterbringen. Dann guckt er sie an und sagt, hä, was willst du? Für den ist es klar und deutlich, wenn sie sagt, du, kannst du bitte nachher den Müll runterbringen? Da sagt er sofort ja.
Ich höre immer von Männern, ich brauche eine klare Ansage.
Genau.
Das wäre das ja.
Und das ist ja genau, das ist das, was ich vorhin sagte und was ja auch der Fall Lindau so schön in seinem Buch beschreibt. Wir sind biologische Wesen und zur Biologie gehört auch das hier oben. Das heißt, wenn wir in unserem System von außen angesprochen werden, dann versteht das System das sofort. Da brauchst du auch keine Intelligenz zu haben, da brauchst du auch nicht sonderlich philosophisch gebildet zu sein. Das ist einfach nur Klarheit. Das geht aber umgekehrt genauso. Wenn ein Mann eine Frau anspricht, dann darf er auch klar sein. Aber diese Klarheit darf er emotional fürsorglich äußern und nicht schroff und rationell. Weil wenn er fürsorglich diese Klarheit äußert, dann versteht sie das, weil das ihr emotionales, biologisches System anspricht. Deswegen ist es ja immer wieder so oft, dass Frauen sich so bitterlich darüber aufregen, wie ihre Freunde oder Partner mit ihnen sprechen. Weil Männer sprechen leider viel zu wenig die Emotionalität ihrer Partnerin an. Ja? Und das geht so weit, dass es immer wieder, ich habe manchmal das Gefühl, mit steigender Anzahl Frauen gibt, die auch emotionales System durch ihren männlichen Partner in der Sexualität nicht angesprochen haben. Weil der Mann sich überhaupt da nicht Gedanken drüber macht, nicht mal in Klarheit kommt, nicht bewusst ist, was mache ich hier eigentlich? Wie rede ich mit meiner Partnerin? Wie kann ich sie besser erreichen? Was muss ich für Instrumente nutzen, um sie sprachlich im Leben und auch in der Sexualität zu erreichen? Es nützt nichts, wenn du als Mann der beste händische Könner im Sex bist, aber leider überhaupt mit deiner Partnerin nicht kommunizieren kannst. Das hat überhaupt keinen Sinn. Ja? Und deswegen ist Kommunikation so wichtig. Also klar werden, klare Kommunikation. Das wird oft verwechselt mit ehrlicher Kommunikation. Also Frauen stehen ja auch so sehr auf Ehrlichkeit. Er muss immer ehrlich sein und er darf bitte schon immer bei der Wahrheit bleiben, weil mit Sicherheit hat jede Frau in ihrem Leben irgendwann schon mal erlebt, dass ihr Partner sie salopp gesagt belogen hat oder irgendwas hinter ihrem Rücken gemacht hat oder ich weiß nicht, was alles. Ja, so. Dann wird die Ehrlichkeit und die Wahrheit angefordert. In Wirklichkeit geht es um die verbale Klarheit. Um die verbale, klare Kommunikation zwischen Mann und Frau. Darum geht es eigentlich. Wenn die nämlich vorhanden ist, wird kein Mann dieser Welt irgendeinen Seitensprung machen oder keine Frau dieser Welt selbst einen Seitensprung machen. Wobei ich interessanterweise jetzt gerade vor ein paar Tagen gelesen habe, dass in Deutschland die Quote der Frauen, die in einer Partnerschaft ab und zu mal auf Abwege geraten, ungefähr bei 46% liegt. Also die nähern sich allmählich auch der 50%-Marke an. Ja? Aber natürlich steckt in uns Menschen drin, ja, Männer gehen ja immer fremd, Männer machen immer das und das und das. Und dem ist aber nicht so. Nur, da kommt ja auch das nächste dann wieder in die Sprache. Wenn ein Mann sich nebenbei eine Freundin zulegt, dann ist er so blöd in der Regel, dass er darüber redet. Am Stammtisch, unter Freunden, Er muss das kommunizieren, ja, weil es sein Ego befriedigt. Wenn sie hingegen einen Partner nebenbei hat, wird sie darüber bestenfalls mit ihrer besten Freundin reden, wenn überhaupt. Frauen sind dort emotional wesentlich besser aufgestellt. Die brauchen keine Bestätigung von anderer Seite dazu. Die machen und tun und dann ist gut. Ja? Also dieses, was früher mal gesagt wurde, Frauen quatschen wie sonst irgendwas und Männer schweigen eher und sind, das ist in dem Bereich auf keinen Fall so. Ja? Und auch das ist in Partnerschaften ein Part, der auch der sprachlichen Fähigkeiten bedeutet. Also der Schritt, unsere Beziehung stimmt nicht. Ich bin ja einfach so in eine Beziehung nebenbei reingeraten, ist ja sehr kurz. Das ist ja eine Frustentscheidung. Und der Frust ist erzeugt worden, weil die Sprache zwischen den beiden Menschen in der Partnerschaft so nicht ist, dass sie darüber reden konnten. Entweder macht der eine dicht oder sie ist genervt oder was da auch immer alles abfällt. Ja? Ja, wenn wir sprechen würden, würde sowas nicht passieren. Mhm. Und das, wir sprechen fast immer erst dann, wenn das schon schief liegt.
Wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, genau, dann werden die Coaches und Berater und Mediatoren und so weiter aufgesucht, genau, um sprechen zu lernen miteinander.
Genau, wenn nämlich die Menschen das vorher begreifen würden, dass sie vorher drüber sprechen dürfen, auch wenn es vielleicht für den anderen oder der einen noch so peinlich ist, dann würde es diese Partnerschaftscoaches und Paartherapeuten nicht geben. Dann wären die alle arbeitslos und müssten wahrscheinlich irgendein Taxi fahren wieder, keine Ahnung.
Ja, okay, was können denn jetzt die Zuhörer, wenn die sagen, oh, das betrifft mich jetzt, was können die denn tun, damit sie vielleicht im Vorfeld eine bessere Kommunikation haben? Hast du da ganz konkrete Tipps jetzt?
Was noch? Naja, das Erste, was ich ja schon sagte, war einfach, wenn sie sich kennenlernen, die No-Go-Liste machen. Das ist okay. Das Elementarste überhaupt.
Fassen wir es nochmal zusammen. Genau, das ist super.
Das Zweite ist, dass sie sich, und zwar für sich selbst, dazu entscheiden, in Klarheit mit seiner Partnerin oder seinem Partner zu sprechen. Mhm. Also der überhaupt im Kopf zu haben, ich bin klar und äußere mich auch klar in dem, was ich meinem Partner sage. Mhm. Das ist ganz entscheidend. Mhm. Banale Sache. Er möchte gerne mit ihr am Wochenende ins Kino gehen. Sie fragt, um wie viel Uhr denn? Er sagt, ja, ich bin um 7:45 da und hole ich dann ab. Er kommt um 7:45 hin, sie macht die Tür auf, steht da noch halbnackt in der Tür, ist noch gar nicht fertig. Er kriegt so einen Hals, weil er weiß, um 20 Uhr beginnt die Vorstellung. Mhm. Spinnt die? Da muss ich dann sagen, ja, Junge, hast du leider nicht klar gemacht. Mhm. Dann hätte er gesagt, du, ich hole dich um 7:45 ab, um 20 Uhr beginnt die Vorstellung, sei bitte bis dahin fertig, ich freue mich auf dich. Mhm. Klare Äußerung, wohlwollende Äußerung, dann wäre sowas nicht passiert. Mhm.
Mhm. Ja. Genau, ja.
Wenn sie in sich selbst in Klarheit wäre und nur ein ganz bisschen was auf dem Kasten hat, dann würde sie wissen, dass die Kinos um 20 Uhr beginnen und sie dann bitteschön um 20 Uhr nicht da so in der Tür steht. Ja?
Entweder aber, so, oder sie hätte auch nochmal nachfragen können, oder?
Was? Ja, aber nachfragen können ist natürlich schon wieder eine höhere Kunst.
Ach so, okay. Ja.
Das ist natürlich schon wieder etwas, was wir schon dann schon der nächste Part wäre, der Bewusstseinsbildung, der Klarheit wäre. Ja? Hm. Aber so kann natürlich solche Stresssituationen vermieden werden. Mhm. Oder ich habe das zum Beispiel mal erlebt in einer Beziehung, dass ich tierisch genervt war, wenn meine damalige Partnerin neben mir saß und immer den Weg besser wusste und irgendwie meinte, man könnte da so und so schneller hinkommen. Ich war jemand, dem Autofahren einfach Spaß machte, dem es völlig egal war, wie lange das dauert, irgendwo anzukommen. Hauptsache die Strecke war schön und man konnte irgendwie sich dabei entspannen. So, also meine Form von Entspannung. Für sie war das aber purer Stress, weil sie wollte ganz schnell von einem Ort zum anderen kommen. Und der Typ neben ihr hatte überhaupt keinen Anlass gesehen dafür, sich großartig mit Plänen zu beschäftigen, wie man von A nach B möglichst schnell kommt. Das hat zur Folge gehabt, dass das natürlich immer wieder zu richtigem Stress führte. Und wie wir alle wissen, ist Stress im Auto mit einer der höchsten Stressformen, die Männlein und Weiblein erleben dürfen. Weil es ist ein geschlossener Raum. Man kann diesem kleinen Raum nicht einfach entweichen, indem die Tür aufgemacht wird, während der Fahrer und irgendjemand steigt dann aus. Das geht nicht. Das führt dann zu so unschönen Situationen, wenn zwei Menschen im Auto stumm nebeneinander sitzen, nicht wissen, wo sie hingucken sollen. Er den Blick starr geradeaus auf die Fahrer gerichtet. Sie macht einen auf dü-dü-dü-dü, ich guck mal raus, guck mal dahin, aber völlig unsicher. Ja, so. Und in beiden brudelt es und keiner weiß von beiden, wie er die Kuh jetzt vom Eis bekommt und keiner weiß von beiden, was er jetzt sagen soll, weil jedes Wort, was man zuerst sagt, könnte ja schon wieder ein falsches Wort sein, wo der andere schon wieder quasi in Emotionalität negativer Natur reinkommt. Also schweigen sie. Ja. Und das ist natürlich die Kehrseite der Medaille, wegen einer Lappalie, wegen einer total bescheuerten Sache, sich über den Weg zu streiten, wie man da hinkommt. Und ich kenne so viele Paare, für die ein Auto, eine gemeinsame Autofahrt, nur schön ist, wenn sie in Urlaub führt. Und dann bitte auch, wenn beide was abgesprochen haben. Aber ansonsten ist das oft Stress. Ja,
und, ja gut, da sind wahrscheinlich darunter auch ganz andere Probleme schon. Ne? Die Autofahrt ist ja dann nur der Auslöser. Also ich denke, da sind...
Nein, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Okay. Unterschätzt es nicht. Also du kannst auch zwei ganz tolle Menschen ins Auto packen, die sich sonst immer gut verstehen. Aber das hängt schon damit zusammen, der Auto fährt, der ist in der Handlung, der tut etwas. Der ist viel mehr mit seinem biologischen System gefordert zu agieren. Der daneben sitzt, nimmt ja ganz andere Dinge wahr. Der hört anders, der sieht anders, der empfindet auch anders, weil er in einer viel ruhigeren Ausgangsbasis ist. Und das kann alleine schon von dem Standing heraus schon zu einer differenzierten Situation im Auto.
Ja.
Also auch dort ist Klarheit gefordert.
Ja, ja, absolut. Ich erinnere mich jetzt nur kurz an so eine Situation mit meinem Sohn. Da sind wir auch mal, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wohin gefahren. Ich glaube, ich habe ihn ins Training gebracht und er meinte dann auch, Mensch, Mama, fahr doch so geht es irgendwie schneller. Und wenn ich in einer Situation bin, wo ich selber, also meine Energie irgendwo gereizt ist oder ich eben gerade nicht happy und leicht und gut drauf bin, dann reagiere ich natürlich ganz anders. Dann sage ich, Mensch, ich fahre und ich jetzt misch dich da nicht ein oder irgendwie sowas. Und dann ist so ein leichter Streit im Gange. Während wenn ich in meiner Harmonie bin, dann, also es gab es auch schon oft, dass er mich dann irgendwie von der Seite anpflaumt und dann sage ich, oh, haben wir heute schlechte Laune oder so. Und dann bleibe ich in meiner positiven Energie. Also es hat ja schon auch was damit zu tun, wie fühle ich mich selber und welchen energetischen Zustand habe ich. Wenn ich gut drauf bin, dann kann ich vieles ja auch mit Humor nehmen und dann muss ich ja gar nicht einsteigen in diesen vermeintlichen Angriff oder sowas.
Ja. Da hast du etwas Wichtiges angesprochen. Bevor wir uns auf den anderen negativ konzentrieren, dürfen wir uns erstmal darauf konzentrieren, wie sieht es in uns eigentlich aus?
Ja. Ja,
was ist mit uns? In welchem State sind wir? Ich denke, dazu rate ich auch immer wieder. Die Menschen in Beziehungen, wo es Schwierigkeiten gibt, sind aufgrund der Tatsachen sehr, sehr auf das Problem konzentriert. Sie sehen nur noch das Problem, egal was der andere tut. Es unterliegt einer problembehafteten Betrachtungsweise und auch emotionalen Wahrnehmung. Wenn ich mich aber im Inneren so aufstelle, dass ich sage, okay, da ist ein Problem. Und dieses Problem kann ich nicht übersehen. Es ist definitiv da. Ich kann es auch nicht mehr schönreden. Dann kann ich mir jetzt Gedanken über dieses Problem machen. Oder aber, ich erkenne das Problem emotional und rationell und konzentriere mich auf die Lösung, auf die Problemlösung, auf den Lösungsweg dahin. Dann bin ich aus einer eher vermeidenden Grundhaltung in eine offene Grundhaltung gekommen. Und auch das ist eine bewusste Entscheidung jedes einzelnen Menschen, der mit einem Problem konfrontiert wird. Wenn der sich nämlich bewusst sagt, ich entscheide mich jetzt für die Lösung und ich schaue jetzt, was es für eine Lösung gibt, dann wird er auch die Lösung finden. Beziehungsweise, ich streiche das Wort wird, er findet die Lösung. Ja? Egal, ob mit sich selbst oder mit Hilfe von 1, 2, 3 anderen Leuten. In dem Moment, wo ich lösungsorientiert denke, fühle und dadurch in die Handlung komme, gebe ich auch dem Universum bekannt, ja, hallo Universum, ich suche eine Lösung, schick mir doch mal die Lösung vorbei. Das klingt jetzt ein bisschen platt, was ich gerade gesagt habe. Man darf das aber nicht unterschätzen. Ja? Wir sind ja energetisch alle miteinander verbunden. Und nur weil wir etwas nicht sehen, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Mhm. Ja, so. Und wenn ich jetzt mich energetisch in das Standing bringe, dass ich Probleme nicht nur sehen möchte, sondern auch die Lösung bitte schön dazu haben möchte, also lösungsorientiert denke und handle, dann kommt das auch. Ich erlebe das immer wieder, selbst in den Situationen, wo jemand sagt, da gibt es keine Lösung für, das schaffe ich nie, da gibt es gar nichts. Es gibt sie immer. Mhm. Immer. Es gibt immer Lösungen. Ja? Und wenn ich in dem Moment meines Lebens keine Lösung sehe und auch ein Dritter oder Vierter mir keine Lösung geben kann, dann mache ich eins, dann bleibe ich in meiner Klarheit und bin geduldig und zerschlag nicht noch mehr Porzellan durch unbedachte Worte oder durch Handlungen in dieser Beziehung. Ich bin geduldig und schaue vor allen Dingen mich selber an. Ich bleibe in dieser inneren Ruhe, ich bleibe in der Geduld. Ich grenze mich positiv ab, das darf ich ohne weiteres machen, aber ich bleibe in dieser klaren, ruhigen Position. Und wenn ich das in mir drin habe, dann kommt die Lösung irgendwann um die Ecke. Sei es, ich lerne jemand Neues kennen, sei es, ich habe einen neuen Job, wo ich mehr Geld zur Verfügung habe, sei es, ich habe eine Idee für eine Selbstständigkeit, sei es, ich habe eine geniale Idee, wie ich meinen Partner, meine Partnerin doch noch dazu bewegen kann, dass wir uns nochmal zusammensetzen und dass wir uns nochmal darüber unterhalten. Ob mit einem Therapeuten, Therapeutin oder einfach allein. Es gibt so viel Literatur am Markt mittlerweile, wo sich Paare, die Schieflagen haben, Tage, Wochen, Monate lang informieren. Ja. Und wenn jemand in einem Problem drinsteckt in Beziehungen, dann ist es ganz logisch, dass sein emotionales System und sein gedankliches System sich ausschließlich damit beschäftigt. Mhm. Er befindet sich aber gewissermaßen in einer Mangelsituation. Und wir Menschen sind nicht auf dieser Welt, um in Mangelsituationen zu existieren. Wir sind Wesen von Geburt an, die der Fülle zugeneigt sind und die in Fülle leben möchten und auch sollen. Das wird von vielen Menschen verwechselt mit finanzieller Fülle. Mm. Hier geht es aber vor allen Dingen um die seelische, geistige, innere Fülle. Mm. Denn wenn wir die haben, kommen wir auch logischerweise in materielle Fülle. Das ist einfach so, ist einfach Gesetz, geht gar nicht anders. Mm. Ja. Also, das heißt, wenn ihr im Mangel in einer Beziehung seid, schiebt den Mangel nicht zur Seite, sagt ja, er ist da. Die Lösung ist auf jeden Fall, mit dem Partner oder der Partnerin zu sprechen. Wenn es von der Seite aus eine Verweigerungshaltung gibt, dann sucht man sich professionelle Hilfe, Therapeuten, Coaches, was es da alles gibt. Was meistens schief geht übrigens, ist das Gespräch mit der sogenannten besten Freundin oder dem besten Freund. Weil diese Menschen sind zu nah an den beiden Beteiligten dran.
Ja.
Man weiß auch aus anderen Bereichen, dass die 7 Menschen, die uns am engsten umgeben, auch die Menschen sind, die ohne es zu bemerken und es zu wollen, uns manchmal am meisten schaden. Ja. Also da bedarf es Neutralität und einen Blick von oben zu haben auf die Situation. Mhm. Und was, finde ich, eine der wichtigsten Aspekte in der Kommunikation zwischen Männern und Weiblein ist das Thema Achtung und Respekt. Mhm. Das Wort Bitte ist nicht einfach ein Wort, was blöd ist, sondern es ist ein Wort, was immens wichtig ist. Jedes Paar hat irgendwo irgendwann mal für den anderen so einen Kosenamen. Also die manchmal so ganz, ganz komisch sind, das Außenstehende und sagen, was ist denn das jetzt? Ja, aber für die beiden Paare ist das ja auch so von Hasilein oder Schatzilein oder Mäuschen oder was es da alles gibt, ja. Also völlig, so, ja, da kann man jetzt drüber lachen, aber für die Paare ist das bitterer Ernst und wahrscheinlich ist das dann auch so richtig. Nur weil es ins eigene System nicht passt, mag es für zwei andere Menschen genau passend sein. Ja. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist wirklich ein gestandener Mann und ist in der Wissenschaft sehr verankert und der wurde mal über viele Jahre von einer Partnerin Hase genannt. Ja. So. Und ich habe mich immer gedacht, mein Gott, wie kann man den Mann Hase nennen? Ja. Aber das war einfach so. Und irgendwann kam ich dahinter, dass der immer schon Hase genannt wurde. Also nicht nur von seiner Freundin, sondern auch von allen anderen. Nur ich habe den nicht Hase genannt. Deswegen war die Betrachtung anders.
Ja.
Aber so hast du eben in solchen Beziehungsmustern Dinge, die nur für zwei Menschen Gültigkeit haben. Und das ist auch richtig so. Ja. Aber auch dort darf man aufpassen, dass man nie vergisst, dass der andere wirklich einen Namen hat. Denn der Name, den haben wir von Geburt an bis zum letzten Tag unseres Lebens. Und der Name ist etwas, was unsere Persönlichkeit widerspiegelt. Es ist ein Teil unseres Ichs. Und wenn wir in einer Beziehung dieses Ich missachten, indem wir einen Namen so sehr verfälschen, dass er bei dem anderen vielleicht eher unangenehm ankommt, der das aber nicht sagt, weil er Angst vor der Auseinandersetzung hat oder das einfach akzeptiert, dann ist das kein gutes Zeichen. Das ist ein Zeichen von mangelndem Respekt und mangelnder Achtung. Es fängt auch bei Dingen an, ich beobachte das immer wieder in Restaurants, ich meine, jetzt kann man ja langsam mal wieder die Sachen alle aufsuchen. Ich gehe mal in die Vor-Corona-Zeit. Da war es so, ich habe das auch beobachtet, kommt ein Pärchen rein, setzt sich an den Tisch, der Laden ist voll. Lärm ist groß, die Menschen lachen, freuen sich, dass sie zusammen sind. Diese zwei Menschen sagen nur kurz was zueinander, bestellen ihr Essen, er guckt in der Gegend rum, sie auch, beide miteinander reden nicht. Und es ist quasi spürbar eine Situation der spürbaren Spannung zwischen diesen beiden Menschen und zwischen einer emotionalen Verflachung, einem emotionalen Ausgebranntsein. Das ist richtig zu sehen dann bei solchen Menschen, in ihrer Gestik, in den Augen, in der Mimik. Das sind nicht zwei Menschen, die einfach mal gerne schweigen wollen und sich total lieb haben und einfach in diesem Schweigen ihr Essen genießen wollen. Ja? Das sind dann oftmals andere Menschen. Und wenn ich sowas sehe, dann macht es mich nicht fassungslos, sondern traurig, weil ich spüre die Emotionen am anderen Tisch und die können darüber nicht reden. Die kommen aus diesem Kreis nicht raus. Ja. Und dann ist es für mich eine Frage des mangelnden Respekts und der mangelnden Achtung vor dem anderen, wenn man nicht mehr in der Lage ist, aus diesem Achtungs- und Respektsgedanken den anderen wenigstens anzusprechen und in ein Gespräch zu gehen. Da wird dann immer gesagt, ja, ich kann das nicht, ich traue mich nicht. Nein, dann hat derjenige nicht begriffen, was Respekt und Achtung ist. Ja. Das ist dieses Argument, ich kann das nicht, ich traue mich nicht, das ist ein Weglaufen. Das ist, ich will es mal ein bisschen brutal sagen, es ist Feigheit vor dem Feind. Ja? Denn viele Menschen betrachten dann in der Situation den Partner und die Partnerin fast schon als Feind oder Feinde. Und das darf nicht sein. Also, Sowas sind für mich Situationen, wo ich dann wirklich einfach sage, schade, da haben sich ja Menschen gefunden, irgendwann mal rosa-rot gewesen und dann war es vielleicht nur noch rot und jetzt ist sowas da.
Kann nur noch grau, gell?
Ich möchte die Augen einfach so schütteln und sagen, Leute, wacht mal auf. Ja,
ja, genau. Ja, das finde ich auch sehr schade. Das habe ich auch oft beobachtet schon. Aber ich sehe schon, Armin, wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiterreden. diese Thematik ist unerschöpflich, das merke ich schon. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir schon gesprochen haben. Ich muss mal gucken, ob ich einen oder zwei Podcasts draus mache. Ich entschuldige, wenn ich dich jetzt einfach so bisschen abschneide, aber ich denke, es ist für heute erstmal so, so viel wertvoller Input für die Zuhörer. Und ich danke dir von ganzem Herzen für dieses wundervolle Interview. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch einiges, also das mit diesem No-Go, das merke ich mir auf jeden Fall für meine nächste Partnerschaft.
Gut. Immer gut, also ich sag's dir, das ist
genial, ja.
Und du erkennst daran, wie dein potenzieller Partner darauf reagiert. Wenn der ablehnt, kannst du ihn gleich sagen.
Kann man gleich vergessen, gell? Ja, genau. Das war der Top-Tipp, wirklich. Ich finde es wunderbar. In den Shownotes steht natürlich auch, wer du bist und wie man dich kontaktieren kann. Und jetzt sage ich einfach mal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin jetzt so overwhelmed von dem Ganzen, dass ich fast ein bisschen sprachlos bin, merke ich gerade. Also es war mir eine Ehre und vielleicht wiederholen wir das ja mal, vielleicht gibt es mal wieder irgendwas. Auf jeden Fall für heute erstmal ganz, ganz herzlichen Dank.
Ich danke dir auch. Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Ja, hat viel Spaß gemacht.
Ja, ciao.
Ciao.
Na, klingelt es bei dir im Ohr? Ich sollte, könnte, dürfte, müsste vielleicht auch mal meine Partnerschaft auf den Prüfstand stellen? Dann melde dich sehr gerne bei Armin. Die Kontaktdaten findest du unten in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich immer über ein Like, über ein Abo und über Kommentare und selbstverständlich über Teilen, Teilen, Teilen. Wenn es dir so geht, dass du sagst, oh, ich habe auch eine tolle Botschaft und möchte das mit der Welt teilen, dann wende dich sehr gerne an mich. Meine Kontaktdaten findest du ebenso unten in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, eine wundervolle Woche. Bye bye, deine Sunny.